Ihr dürft 1. Mose Kapitel 26 aufschlagen. Wir gehen Vers für Vers durchs erste Buch Mose und wir sind im Kapitel 26. Wir haben im Deutschen so dieses Sprichwort, wie der Vater, so der Sohn. Und den Titel habe ich unserem Studium heute gegeben. Kapitel 26 ist dem Leben von Isaak gewidmet, ist das einzige Kapitel eigentlich, er hat nur ein Kapitel, das wirklich ihm alleine gewidmet ist. Und es ist interessant, wir werden sehr viele Parallelen sehen zu Abrahams Leben, dem Vater von Isaak. Sehen wir gleich im Vers 1. Da steht, es entstand eine Hungersnot im Lande nach der vorigen Hungersnot, die in den Tagen Abrahams gewesen war. Also eine Hungersnot im verheißenen Land ist nicht immer einfach in der Berufung, zu der Gott uns berufen hat, an dem Ort, zu dem Gott uns berufen hat, in dem Dienst, in den Gott uns berufen hat, in den Job, den Gott uns berufen hat, in dem Familienstand, in der Gott uns berufen hat. Und in dem Fall von Isaak und von Abraham war es eine Hungersnot, wohl infolge einer Dürre. Und dann lesen wir weiter im Vers 2, und der Herr erschien ihm, lesen wir weiter im Vers 1. Da ging Isaak zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gerar. Also das haben wir auch schon gesehen. Abraham ging bei der Hungersnot nach Ägypten, aber er ging auch später zu Abimelech. Abimelech war entweder ein sehr alter Mann, wenn er derselbe war, der zur Zeit Abrahams auch schon gelebt hat, oder es ist einfach ein Königstitel der Philister, so wie Pharao in Ägypten. Abimelech bedeutet so viel wie mein Vater ist König oder der König ist mein Vater. Cooler Name eigentlich, oder? Und geistig gesprochen sind du und ich Abimelech, wenn wir uns durch Glauben mit Jesus verbunden haben. Geistig gesprochen sind wir Königskinder. Kinder des Königs über dieses Universum. Kinder Gottes. Der Apostel Johannes schreibt uns im ersten Johannesbrief im Kapitel 3, seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Also egal, ob du deinen leiblichen Vater noch hast und egal, ob du einen Vater hattest oder eine gute Beziehung zu deinem Vater hattest, du hast in Jesus jetzt einen Vater. Einen Vater, der dich liebt, der dich leidenschaftlich liebt. Und wir dürfen unsere Augen zu dem allmächtigen Gott erheben. Wir dürfen unsere Herzen zu ihm aufheben und wir dürfen zu ihm sagen, Abba, Papa. So wie Jesus. In Markus 14 hat Jesus gesagt, Abba, Vater, dir ist alles möglich. Und uns wird gesagt im Römer 8, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Also obwohl Gott der König dieses Universums ist, obwohl Gott unser Richter sein wird, auch, haben wir nicht eine gesetzliche Beziehung zu ihm und wir müssen auch nicht Angst haben vor dem Gericht, denn Jesus hat unsere Schuld bezahlt und beglichen und er hat uns versöhnt mit unserem Vater. Und in Jesus sind wir jetzt adoptiert als Kinder Gottes. Das heißt, wir sind Familie. Wir sind Miterben mit Jesus, dem einzigartigen Sohn. Also wir haben eine ganz neue Position vor Gott, wir haben einen ganz neuen Stand vor Gott, wir haben eine ganz neue Art der Beziehung mit Gott. Wir waren von Natur aus seine Feinde, aber jetzt durch Jesus, weil wir mit ihm verbunden sind, durch Glauben sind wir seine Kinder. Und wir dürfen eine Liebesbeziehung mit ihm haben, als Kinder mit dem Vater. Und wir dürfen ihn Papa rufen, wir dürfen Vater zu ihm sagen. Es ist ein unglaubliches Vorrecht. Es ist unglaublich wertvoll. Das ist unerhört für Juden oder Moslems. Auch ist es undenkbar, Gott Vater zu rufen, es geschweige denn Papa zu ihm zu sagen. Die Leiter der Juden wollten Jesus damals umbringen, weil er das getan hat. Und so diese anderen monotheistischen Religionen, die sehen sich als Geschöpfe Gottes, sehen sich als Diener Gottes, aber nicht als Kinder Gottes. Und ohne Jesus können sie das natürlich auch nicht. Denn von Natur aus, ohne Jesus, sind wir Feinde Gottes, sind wir nicht versöhnte, adoptierte Kinder Gottes. Aber was für einen Unterschied es macht in der Beziehung, ob wir der Knecht von jemandem sind oder der Diener von jemandem sind oder sein Kind, sein Sohn, seine Tochter. Das ist eine ganz andere, neue Qualität der Beziehung. Wenn ihr Eltern seid, kennt ihr das, oder auch Kinder seid, wir alle sind Kinder, gell? Dann kennt ihr das hoffentlich aus eurem eigenen Erleben. Da ist was Besonderes zwischen Eltern und Kindern. Kinder haben normalerweise, ich meine, es gibt sehr dysfunktionale, kaputte Familien auch, aber normalerweise haben Kinder ein besonderes Wohlwollen bei den Eltern, eine besondere Annahme. Und ich würde behaupten, oder ich hoffe, ihr seid alle gute Christen und ihr versucht, alle Menschen zu lieben, aber ich würde behaupten, es gibt Menschen, die ihr besonders liebt und denen ihr besonders zugetan seid, und das sind eure Kinder, wenn ihr Eltern seid. Die haben was gut bei euch. Denen seid ihr besonders wohlgesonnen. Als Kinder haben wir einen besonderen Zugang. Ich denke an das alte testamentige Geschichte im Buch Esther, wo die Leute sich vorher erst anmelden mussten, wenn sie zum König kommen wollten. Und wenn da einer unangemeldet einfach reinkam, dann kann es sein Todesurteil bedeuten. Aber was, wenn die Kinder reinlaufen in den Thronsaal, sich auf den Schoß vom Papa setzen, und das ist normal. Die haben Zugang. Die haben Annahme. Und ihr kennt es auch von euch. Irgendwann macht ihr alle das Firmenhandy aus. Das ist gut. Aber die Kinder, die können euch immer erreichen. Für die seid ihr immer da. Das ist eine besondere Beziehung. Die haben eine besondere Aufmerksamkeit. Als Kinder haben wir eine besondere Liebe. Haben wir auch besondere Rechte, wenn wir an Erben denken. Erbrechte auch. Wir haben besondere Vollmacht als Kinder. Besonders als Kinder des Königs. Als Prinzen und als Prinzessinnen. Und stellt euch mal vor, wie wäre das, wenn ihr Kind von Bill Gates wärt, dem reichsten Mann der Welt, oder vielleicht ist er der zweitreichste jetzt, egal. Wie wäre das, wenn du ein Erbe von Bill Gates wärst? Würdest du dir Sorgen um deine Zukunft machen? Nee, oder? Warum nicht? Er ist der reichste Mann der Welt und ich bin sein Kind. Was, wenn ihr die Kinder von einem absolutistischen König wärt, der so die Macht hat in diesem Land und ihr seid unter seinem besonderen Schutz? Hättet ihr noch Angst? Was, wenn dein Vater der allmächtige Gott ist, der dich liebt, der das Beste für dich will? Und er kann alles tun, was immer er will. Und ihm gehört alles, was existiert. Und du darfst deine Stimme zu ihm, dein Herz zu ihm erheben und sagen, Papa, Abba. Du darfst mit Zuversicht, mit freiem Mut vor seinem Thron der Gnade kommen. Gerade in Zeiten der Not, gerade in Zeiten des Versagens. Das ist die Realität. Wie verändert es die Perspektive in deinem Leben? Wie optimistisch und dankbar und zuversichtlich und fröhlich und sorgenfrei sollten wir leben als Gottes Kinder? Wir haben allen Grund dazu. Lebst du so? So vor ungefähr 4 Jahren ging mal so eine Meldung durch die Internetnachrichten über einen Amerikaner, der hieß oder heißt vielleicht oder hoffentlich noch immer so, Max Melitzer aus Utah. Und der war der Erbe von Millionen, aber er wusste viele Jahre nichts davon. Er war irgendwie unauffindbar für seine Familie und er hat als Obdachloser gelebt und hat Pfandflaschen eingesammelt und hat davon gelebt. Und so geht es vielen Christen. Sie erkennen nicht und ergreifen nicht, was Jesus für sie erkauft hat. Leute, wir sind geistlich gesehen Milliardenerben, aber manche von uns leben wie Penner. Viele Christen leben wie Sklaven in Gesetzlichkeit und voll Sorgen und voll Ängsten und in Sünde, obwohl wir Königskinder sind. Und sie sind nicht bewusst, was sie haben in Jesus. Und deswegen müssen wir die Bibel lesen und es kennenlernen und es annehmen im Glauben. Wir müssen wissen, wer wir in Jesus sind. Es ist interessant, wenn wir den Epheserbrief zum Beispiel lesen, da schreibt der Apostel Paulus erstmal 3 Kapitel nur von dem, was Jesus für uns getan hat und wer wir in Christus sind. Und erst dann, wenn wir das erkannt haben, dann sagt er, jetzt lebt würdig eurer Berufung. Und nur mit der Perspektive können wir überhaupt erst so anfangen, so zu leben. Wir müssen im Licht von dem leben, was wir sind. Und das ist Leben im Glauben. Und der Teufel und unsere Gefühle, die versuchen natürlich uns zu belügen. Er ist ein Lügner von Anfang an. Und wir hören solche Dinge oder empfinden solche Dinge, wo immer sie herkommen. Du bist ein Loser. Du bist ein Sünder. Du bist ein Versager. Gott will nichts mit dir zu tun haben. Nee, du hast nicht die Kraft, Versuchungen zu widerstehen. Du wirst bankrott gehen. Du bist allein. Niemand liebt dich. Solche Dinge. Das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, du bist ein Gewinner, kein Loser. Du bist ein Heiliger in Jesus. Du bist ein adoptiertes Königskind. Du hast Vollmacht über Sünde. Du bist versorgt vom Vater. Du bist geliebt. Du bist nie allein. Und wir Menschen, wir leben nach dem, was wir glauben. Und es ist möglich, ein Königskind zu sein, ein Millionenerbe zu sein und trotzdem zu leben wie ein Penner. Weil du es nicht weißt oder weil du es nicht glauben willst. Wir leben nach dem, was wir glauben. Das heißt, wir müssen wissen, wer wir sind in Jesus Christus. Deswegen habe ich ein Buch geschrieben mit dem Titel Unsere Identität in Christus. Wir müssen wissen, wer wir sind in Christus. Isaac ist ein Beispiel für jemanden, der nicht immer gelebt hat im Licht von dem, wer er war. Ich meine, er war der Verheißungsträger, er war der Gesegnete Gottes, wie wir gleich sehen werden. Und er hat eine Versuchung erlebt hier und eine Prüfung, könnte man sagen, und die kam in Form einer Hungersnot, also wahrscheinlich einer Dürre, einer Trockenheit, einem Mangel. Und die Versuchung war, den Ort seiner Berufung zu verlassen und nach Ägypten zu gehen, wie sein Vater Abraham. Weil Ägypten hatte den Nil und die hatten dann oft noch zu essen und konnten noch ernten, wenn alles rundum schon verdorrt war. Ägypten ist ein Bild für die Welt in der Bibel. Also ich fühle mich trocken. Dürre. Ich fühle mich trocken. Vielleicht sogar trocken in meiner Beziehung mit Gott. Also die Versuchung, ich gehe zurück in die Welt, um mir irgendwo einen Kick zu holen oder eine Erfrischung zu holen oder die Erleichterung zu holen, die ich mir erhoffe. Ich gehe zurück in die Welt. Was immer das für dich bedeutet. Alkohol oder das Kaufhaus oder der Job, so Workaholic-Typen, eine Anerkennung hole ich mir oder meine alten Freunde, feuchte Partys, ich stürze mich in irgendein romantisches Abenteuer, was immer das für dich bedeutet, zurück in die Welt. Und so dieses Denken, es ist gerade schwierig als Christ zu leben. Ich werde angefeindet, ich werde gemobbt, es ist mühsam, es macht gerade keinen Spaß. Und das ist irgendwie so das große Dogma unserer Zeit, alles muss Spaß machen. Also vielleicht verleugne ich Jesus so ein bisschen zumindest. Geh so den einfacheren Weg. Philipp hat mir das erzählt diese Woche, dass die Moslems, die sich zu Jesus bekehren und vielleicht ins Gefängnis kommen und so weiter, und vor die Wahl gestellt werden, okay, also entweder du verleugnest Jesus, unterschreibst hier einfach, dass dein Glauben widerrufst, dann kannst du heimgehen, alles gut, alles klar, oder dir geht's dreckig. Ja, uns geht's nicht annähernd so krass, aber wir sind mit ähnlichen Situationen konfrontiert, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Wollen wir den leichten Weg gehen, selbst wenn es uns das Zeugnis kostet? Oder wollen wir treu bleiben? Oder sagen wir, du musst Verluste hinnehmen, weil deine Skrupel, weil deine moralischen Vorstellungen aus Gottes Wort dir im Weg stehen bei deiner Karriere. Versuchen, den Weg zu verlassen, der Nachfolge, der Treue, um den Erfolg der Welt zu kosten. Ah ja, ein bisschen Kompromisse muss man doch eingehen, oder? Machen doch alle. Schon mal gehört? Schon mal gedacht? Oder Mann, ich bin mein Single-Dasein so leid. Das ist so trocken. Ich fühle mich so einsam. Vielleicht gehe ich in die Welt und ich suche mir irgendeinen Mann, irgendeine Frau, aber auch wenn sie Jesus nicht liebt, ist mir jetzt gerade egal. Ich will einen Partner. Also gehe ich in die Disco oder in den Club oder in das Pub oder auf paarship.de oder sonst irgendwas oder komm, keine Ahnung. Ich gehe zurück in die Welt wegen der Dürre an diesem Ort der Berufung. Da ging Isaak zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gera.
Wie sein Vater Abraham. Isaak ging Richtung Süden, Richtung Ägypten. Also so ziemlich an die Grenze. Ich glaube, wir sehen hier in Isaak ein Bild für einen Christen, der so diese Gratwanderung versucht. Ich teste mal die Grenze so aus, wie weit ich gehen kann. Vielleicht mit einem Fuß schon so in der Welt, mit dem anderen noch so ein bisschen in der Gemeinde und beim Herrn. Und seht, was Gott ihm sagt im Vers 2. Und der Herr erschien ihm und sprach: Zieh nicht hinab nach Ägypten, bleibe in dem Land, das ich dir sage. Geh nicht nach Ägypten. Geh nicht nach Ägypten, so wie die Israeliten es später tun wollten. Erinnert ihr euch, als sie da in der Wüste herumgewandert sind? Sie haben gesagt: Oh, wir vermissen die ganzen Zwiebeln und den Knoblauch, die ganzen Blähungen, die wir damals hatten. Und wir hassen die Wüste. Ich vermisse die Partys und die Mädels und das bequeme Leben. Früher war irgendwie alles so einfacher und besser. Jetzt habe ich den geistlichen Kampf und all dieses Zeug. Ah, es war einfacher, wirklich. Hey, die waren Sklaven. Wir waren Sklaven. Schon vergessen? Und Gott sagt, hier Isaak, geh nicht zurück nach Ägypten. Und er sagt dir und mir, geh nicht zurück in dein altes Leben. Wie geht's in diesem alten Lied? I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Und Jesus ist die Quelle des Lebens. Und was die Welt uns anbieten kann, ist nicht mehr als rissige Zisternen. Um mit den Worten von Jeremia zu sprechen. Die halten nicht, was sie versprechen. Zieh nicht hinab nach Ägypten. Bleibe in dem Land, das ich dir sage. Halte dich als Fremder auf in diesem Land. Die Welt ist nicht unser Zuhause. Wir sind nur auf der Durchreise in unser himmlisches Zuhause. Wir sind Touristen vielleicht. Wir campen hier. Wir sind Fremde. Wir sind Bürger des Himmels. Und Gott sagt, und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben. Und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Ich werde mit dir sein, sagt der Herr. Also hab keine Angst vor der Dürre, vor der Einsamkeit, vor den Anfeindungen, was immer es ist. Gott, dein Vater, sagt dir, ich werde mit dir sein. So wie Jesus es seinen Jüngern und uns gesagt hat: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Alle Tage, jeden Tag. Ich bin bei dir, sagt Jesus. Du bist nicht allein, du bist nie allein. Also können wir mit David sagen, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich mich nicht. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ich werde bei dir sein und dich segnen. Das ist Gottes Herz für dich. Das ist Gottes Verheißung für dich. Selbst die schweren Dinge in deinem Leben werden dir zum Segen ausschlagen. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn, lebenslang. Ich werde dich segnen, sagt der Herr.
Willst du gesegnet werden? Dann bleib dran an Jesus. Leb mit ihm. Das ist der größte Segen, den es überhaupt gibt. Und bleib in dem, wozu er dich berufen hat. Es gibt keinen besseren Platz. Es gibt keinen geeigneteren Platz. Keinen gesegneteren Platz im Leben. Ich werde mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels. Und deinen Nachkommen alle diese Länder geben und mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Dafür, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat, meine Gebote, meine Ordnungen und meine Gesetze. Warum wurde Isaak gesegnet? Wegen sich selbst? Weil er so brav war und so treu war und so ein toller Hecht war? Nee, wegen Abraham. Er wurde gesegnet wegen einem anderen. Genauso wie Gott uns segnet und uns annimmt und uns adoptiert und uns gebraucht, nicht wegen uns. Nicht wegen irgendwas, was wir tun oder irgendwas, was wir getan haben, sondern wegen Jesus allein. Wegen dem, was er für uns getan hat. Und nicht, weil wir uns Gottes Segen wegen irgendeiner geistlichen Anstrengung oder einer religiösen Anstrengung erkauft haben, nicht, sondern weil Jesus es für uns erkauft hat am Kreuz. Wir sind Miterben mit ihm. Und es ist Gnade. Es ist ein Erbe. Ein Erbe ist kein Verdienst. Es ist ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk. Für uns unverdient. Jesus hat es verdient. Er hat einen Preis hingelegt. Aber für uns ist es ein unverdientes Geschenk. Das heißt, wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast und wenn du ihm folgst, dann darfst du jeden Morgen aufstehen und erwarten, dass Gott dich segnet. Egal was. Egal, ob du stille Zeit gehalten hast oder nicht. Egal, ob du einen Vers, 5 Seiten oder 10 Seiten in der Bibel gelesen hast. Egal, ob du deinen Neujahrsvorsatz gehalten hast. Wer hat ihn schon gebrochen? Das kann schnell gehen, gell? Egal, ob du im Gottesdienst warst oder nicht. Egal, ob du lange Haare hast oder kurze Haare hast, ob du im Rock hier bist oder in der Hose hier bist, ob du ein Tattoo trägst oder nicht. Egal. Es hängt nicht von dir ab. Gottes Segen hängt ab von Jesus allein. Und das ist so befreiend. Das ist so befreiend, wenn wir aus Gottes Gnade leben dürfen, aus seiner unverdienten Gunst. Aber Moment, Moment, ist das nicht gefährlich, wenn du den Leuten hier sagst, Gottes Segen ist nicht abhängig von dem, was sie tun? Oder dass sie im Gottesdienst kommen oder dass sie stille Zeit halten? Das ist nicht gefährlich? Werden die Leute dann nicht faul und undiszipliniert und so ihren Fleisch freien Lauf lassen und die Gnade missbrauchen? Ja, das ist immer die Angst der Gesetzlichen. Das sehen wir schon bei Paulus. Wenn wir den Römerbrief lesen, Kapitel 6, glaube ich. Werden die nicht sagen, lass uns sündigen, damit die Gnade größer werde? Nein, nein, nein. Gottes Gnade motiviert uns und befähigt uns erst zu einem heiligen Leben. Wenn ich begreife, wie sehr Gott mich liebt und wie sehr Gott mich beschenkt und wie Gott mich bedingungslos befreit hat zu einer Beziehung mit sich selbst, und wie Gott mich zurüstet
mit seiner Gnade jeden Tag neu, mit seinen Gaben. Dann kann ich ein freier Christ sein, ein begeisterter Christ, ein dankbarer Christ. Und ich lese nicht in der Bibel, weil ich muss, sondern weil ich darf. Wow, Gott spricht zu mir, wow. Und ich bete nicht, weil ich muss, ich bete, weil ich darf. Ich darf mit dem allmächtigen Gott reden. Papa, wow. Gibt nichts Erfüllenderes. Gibt nichts Erfüllenderes, nichts, was mir mehr Freude macht, als einfach rumzulaufen mit Jesus in dieser Stadt oder wo immer, Jesus zu lieben, verfügbar zu sein für ihn und dann Menschen zu lieben in seinem Namen. Licht zu sein, frohe Botschaft weiterzusagen und einfach zuzusehen, wie er Menschen berührt und wie er Menschen verändert. Das ist wunderbar. Ich hatte eine total verrückte Woche diese Woche. Voll ungeplanter, offener Türen und Anfragen und Dienstgelegenheiten. Hat sich manchmal überwältigend angefühlt. Hat meinen ganzen Plan durcheinander geworfen. Ihr könnt in mein Büro schauen und sehen, wie sich da die Arbeit stapelt. War auch anstrengend, habe wenig geschlafen diese Woche. Bin so ein, zweimal nicht zu meiner stillen Zeit gekommen. Aber Gott hat mich trotzdem gebraucht. Und es war eine großartige Woche. Und es ist cool, einfach jeden Tag, Tag für Tag, Gott zu vertrauen und sich keine Sorgen zu machen. Und es ist ein Abenteuer, mit Jesus zu leben. Ich mag das. Ich liebe das. Ich würde nicht tauschen wollen. Adventure. Ich liebe es, aus Gottes Gnade zu leben. Ich hatte in meinem alten Leben ohne Jesus genug öde, leere, trockene, schwere Religiosität. Interessiert mich überhaupt nicht. Aber mit Jesus zu leben, aus seiner Gnade, das ist großartig. Und das ist, was Gottes Gnade, richtig verstanden, mit dir macht. Es befreit, es setzt dich frei. Deswegen schreibt Paulus an den Timotheus, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Hey, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Amen. Amen. Lass uns im Vers 6 weiterlesen. Wir rasen heute durch dieses Kapitel. Aber keine Angst, wir werden einen Zahn zulegen. Die Verse, die ich betonen will, sind am Anfang des Kapitels. So blieb Isaak in Gerar. Also wir sehen hier, Isaak vertraute Gott. Isaak gehorchte Gott. Und das ist wichtig. Das heißt, Isaak hatte seinen eigenen persönlichen Wandel, sein persönliches Leben mit Gott. Und das ist wichtig. Wir sind nicht einfach gerettet und gesegnet, weil meine Mama und mein Papa in die Kirche gegangen sind. Und Isaak ist nicht automatisch gesegnet, weil er der Sohn von Abraham ist. Die Juden zur Zeit von Jesus haben das geglaubt. Hey, wir sind Kinder Abrahams. Und das ist es. Und Jesus hat gesagt, das heißt gar nichts. Und er hat so durch die Blume gesagt, ihr seid Schlangenkinder. Teufelskinder. Weil sie haben nicht persönlich geglaubt. Sie haben den Messias abgelehnt. Du bist nicht Christ automatisch, weil deine Mama und dein Papa Christ waren oder weil du getauft wurdest als Baby oder weil du in die Kirche gegangen bist. Du bist nicht gerettet, weil deine Eltern oder deine Oma gläubig war. Nee, du musst dich persönlich bekehren. Du musst persönlich glauben. Du musst dich persönlich Jesus anvertrauen. Du musst Jesus persönlich nachfolgen. Und das sehen wir hier bei Isaak und das ist sehr schön. Aber die Bibel hält uns auch seine Schwächen und sein Versagen nicht vor und ich mag das an dem Buch. Die Bibel sagt uns die Wahrheit.
Das ist echt, was wir hier lesen. Das ist nicht irgendwie so ein gefaktes, übergeistliches, religiöses, heuchlerisches Werk. Das ist echt, was wir hier lesen. Und Isaak hatte einen Durchhänger im Glauben, und zwar denselben wie sein Vater Abraham. Also deswegen wie der Vater, so der Sohn. Isaak hatte ein Problem, Gott zu vertrauen. Und dadurch war er getrieben durch seine Angst, durch Menschenfurcht. Und seine Angst hat ihn in die Sünde getrieben. Und ihr kennt das. Ich kenne das. Angst ist ein ganz, ganz schlechter Führer, ein ganz, ganz schlechter Leiter in unserem Leben. Was immer deine Angst ist, Angst um deine finanzielle Sicherheit und Absicherung. Und dann wirst du zu so einem egoistischen, materialistischen Workaholic und bist bereit, irgendwo linke Sachen zu drehen, nur um irgendwas zu schaffen, um irgendwas abzusichern. Oder Angst vor Ablehnung und Einsamkeit. Vielleicht bringt dich das dazu, zu lügen. Oder dass du Jesus verleugnest, so wie Petrus das getan hat. Du wirst zu einem Mitläufer, der es allen recht machen will, der keinen Standpunkt beziehen kann. Oder vielleicht die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und du wirst zu so einem Control-Freak, zu so einem Manipulator. Oder auf der anderen Seite zu einem, der sich einfach zurückzieht, weil er unsicher ist. Ich will nicht verletzt werden von anderen, deswegen ziehe ich mich gleich zurück. Das kann verschiedene Formen annehmen. Aber es ist sehr, sehr ungesund, wenn wir getrieben sind von Furcht, von Angst. Vers 7, als nun die Männer des Ortes sich nach seiner Frau erkundigten, da sagte er, sie ist meine Schwester. Selbe Lüge wie sein Vater Abraham. Also wie der Vater, so der Sohn. Leute, wir alle sind Vorbilder. Du bist ein Vorbild. Entweder ein gutes oder ein schlechtes. Aber du bist ein Vorbild. Und das gilt nochmal ganz besonders für unsere Eltern. Wir sind Vorbilder. Also passt auf, was ihr vorlebt. Unsere Kinder beobachten uns sehr genau. Und was wir tun, was wir vorleben, das spricht viel lauter als das, was wir sagen. Ihr könnt mal eines tun, das macht viel Spaß. Beobachtet mal so einen 4-5-Jährigen eine Zeit lang. Ihr könnt viel über ihre Eltern lernen. Also allein deswegen ist es schon cool, im Kindergottesdienst mitzuarbeiten. Unsere Kindergottesdienstmitarbeiter kennen eure Eltern viel besser, als ihr denkt. Du kannst es beobachten, bei so einem 4-5-Jährigen, so Körpersprache, vielleicht wenn sie so die Augen rollen oder woher haben die das? Oder Redensarten, Verhaltensweisen. Ich zähle bis 3. David hat vor einiger Zeit, ist gerade so im Professorenalter, so im Klugscheißeralter, und er hat uns erklärt, wenn man sich mit dem Hammer auf den Finger haut, dann tut das schon ziemlich weh und dann muss man Scheiße sagen. Ich habe keine Ahnung, woher das hat. Das muss seine Mutter gewesen sein wahrscheinlich. Oh Mann, es scheint, dass sich unsere Kinder besonders gut unsere schlechten Verhaltensweisen merken. Besser als die guten. Und zum Beispiel wissen wir aus wissenschaftlichen Studien, Kinder von Alkoholikern, dass sie deutlich stärker gefährdet sind, später selbst eine Alkohol- oder Drogenabhängigkeit zu entwickeln. Etwa ein Drittel von ihnen kämpfen später mit irgendeiner Form dieser Süchte. Und genauso werden Kinder von Rauchern auch wahrscheinlich wieder zu Rauchern als Kinder von Nichtrauchern. Und Ähnliches gilt natürlich auch für Sünden wie Zorn oder Habsucht und diese Dinge. Kinder beobachten uns, Kinder lernen von uns. Und ihre geleitete Christen haben aus dieser Beobachtung und einer einzigen Bibelstelle im Alten Testament normalerweise so diese ganze Lehre von Generationenflüchen aufgestellt. Also die dann sagen, wenn dein Vorfahre gesündigt hat, also dein Opa war ein Nazi oder ein Alki, deswegen lasse ich jetzt einen Fluch auf dir und deswegen hast du Probleme heute. Und die Lösung ist, dass man dann diese Flüche brechen muss durch irgendwelche Rituale. Es ist Quatsch. Das ist mehr Esoterik als biblische Praxis. Es ist eigentlich unbiblisch. In Hesekiel 18, Vers 20 sagt Gott uns ganz klar, ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und diese Fluchbrecher, oft sind es auch diese Dämonenaustreiber aus anderen Christen, das ist eine andere unbiblische Praxis, die machen sich so einfach. Also erstens ist es so, dieses Denken oder verleitet zu dem Denken zu sagen, hey, ich bin nicht schuld an meinem Problem. Der Opa war's oder mein Papa war's. Ja klar, unsere Vorfahren haben einen Einfluss auf uns, aber jeder trifft auch seine eigenen Entscheidungen. Und wir können unsere Verantwortung nicht einfach abschieben. Und dann zweitens ist es natürlich diese Suche nach dem Schnellen, nach der einfachen Lösung. Also ein Ritual, eine schnelle Austreibung und dann sind wir fertig. Na, leider ist es viel schwieriger, mit einer Drogensucht umzugehen oder mit einem Charakterproblem umzugehen. Man muss bekannt werden als Sünde. Ist ein Werk des Fleisches und unser Fleisch muss ans Kreuz und es tut weh. Vers 7. Also und die Männer des Ortes sich nach seiner Frau erkundigten, da sagte er, sie ist seine Schwester, meine Schwester, denn er fürchtete sich zu sagen, meine Frau. Er dachte nämlich, die Männer des Ortes könnten mich sonst wegen Rebekka erschlagen, denn sie ist schön von Aussehen. Also das Problem dieser Jungs war, sie hatten schöne Frauen. Das ist auch mein Problem. Also die Lektion für uns ist hier offensichtlich. Wenn du Frieden haben willst, wenn du sorgenfrei leben willst, dann heirate eine hässliche Frau oder einen hässlichen Mann. Man muss dir keine Sorgen machen. Nee, nicht wirklich. Cut, das müssen wir schneiden, glaube ich. Der war wirklich schlecht. Nee, das Problem war natürlich mangelndes Gottvertrauen. Und außerdem ist Schönheit natürlich sehr subjektiv und jeder Mensch ist auf die eine oder andere Art schön. Das Problem war Unglaube. Gott hatte Isaak gerade eine Verheißung gegeben. Er hat gesagt, ich werde deine Nachkommen zahlreich machen. Ich werde dich segnen, ich werde mit dir sein. Und als nächstes macht Isaak sich Sorgen, dass sie ihn umbringen werden. Hey, das ist total irrational. Aber das ist, was Unglauben, das ist, was Angst mit uns macht. Wir werden irrational. Das Problem von Isaak war, er hatte die Verheißung Gottes nicht im Auge behalten. Ist Gott wirklich mit mir, wie er es verheißen hat? Wenn nicht, dann bin ich ja allein. Dann muss ich mich ja selbst um alles kümmern auch, dann bin ich ja auf mich allein gestellt. Dann muss ich die Dinge selbst regeln irgendwie. Und er hat gelogen, das war seine Lösung. Aber ihr wisst, Lügen haben kurze Beine. Lass uns weiterlesen, wir müssen jetzt ein bisschen schneller machen, wer sagt. Und es geschah, als er längere Zeit dort war, da blickte Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster herab, und sah und siehe, Isaak koste mit Rebekka, seiner Frau. Also er war zumindest auch blöd, wenn er das so in aller Öffentlichkeit getan hat, wenn er hier diese Lügen erzählt. Da rief Abimelech den Isaak und sagte, siehe, sie ist ja deine Frau. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Und es tut weh, wenn wir von der Welt zurechtgewiesen werden, wenn wir von den Heiden zurechtgewiesen werden. Dieser heidnische König hat sich hier moralisch besser verhalten als der Christ, unter Anführungszeichen. Da sagte Isaak zu ihm, weil ich zu mir sagte, ich könnte sonst ihretwegen sterben. Also seht hier auf diesen Monolog, den Isaak hier selbst mit sich geführt hat. Achtet auf diese Monologe in euren Denken. Was sprecht ihr zu euch selbst? Ist es Gottes Wahrheit oder ist es Schrott? Weil ich mir sagte, ich könnte sonst ihretwegen sterben. Und Abimelech sprach, was hast du da angetan? Wie leicht hätte einer aus dem Volk bei deiner Frau liegen können und du hättest Schuld über uns gebracht. Und Abimelech befahl allem Volk, wer diesen Mann und seine Frau antastet, muss getötet werden. Genauso wie Abraham gesagt hat, es gibt gewiss keine Gottesfurcht in diesem Land. Das war nicht wahr. Zumindest der König war sehr gottesfürchtig, also zumindest seine eigenen Götzen hat er gefürchtet. Der hatte eine hohe Moralvorstellung von dem, was die Reinheit in der Ehe anbelangt. Es war überhaupt nicht so, wie Isaak und auch Abraham es befürchtet haben. Also Abraham und Isaak haben sich Sorgen gemacht wegen nichts. Ist das dir schon mal passiert? Dass du dich gesorgt hast wegen nichts? Und was noch schlimmer ist hier, sie haben sich von ihrer unberechtigten Angst zur Sünde verleiten lassen. Vielleicht habt ihr auch diese Erfahrung gemacht. Die Mehrzahl der Dinge, worüber wir uns Sorgen machen, treffen gar nicht ein. Und dann die Mehrzahl von denen, die eintreffen, das liegt sowieso nicht in unserer Hand. Wir können es gar nicht ändern. Also unsere Sorgen ändern gar nichts. Die sind völlig unproduktiv, die sind nur zerstörerisch und im allermeisten Fall sogar völlig unnötig. Völlig umsonst. Und das gilt ganz besonders für uns Christen. Das letzte Mal haben wir das gelesen, dass Jesus uns gesagt hat, sorgt euch nicht. Wir sind in der Hand des lebendigen Gottes. Er wird uns versorgen, er wird uns bewahren, er wird uns nicht alleine lassen. Der Apostel Petrus schreibt uns, werft all eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Und das heißt nicht, dass der allmächtige Gott sich Sorgen macht. Ein Allmächtiger macht sich keine Sorgen. Der hat keine Sorgen. Das heißt, dass er für uns sorgt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Wir sind seine behüteten Kinder. Und es ist interessant, dass Petrus in 1. Petrus 5 gleich danach sagt, widersteht standhaft dem Teufel. Der brüllt wie ein Löwe und versucht euch zu verschlingen. Und wisst ihr, was uns so oft zubrüllt? Gott ist ein Lügner. Der kümmert sich nicht um dich. Der hat dich allein gelassen. Du kannst Gott nicht vertrauen. Und wenn es ihm gelingt, dich zum Zweifeln zu bringen an Gottes Güte, an Gottes Verlässlichkeit, dann hat er dich, dann hat er mich. Dann fangen wir an, uns zu fürchten und dann fangen wir an zu manipulieren und zu lügen und zu sündigen und der Teufel kitzelt so das Schlechteste aus uns heraus. Das ist eine ganz natürliche Folge, wenn wir die Güte Gottes, seine Verheißungen aus dem Auge verlieren und unser Gottesbild verschoben wird. Und wenn er unser Gottvertrauen erschüttern kann, dann erschüttert er die Basis unserer Beziehung mit Gott. Und das ist natürlich sein ultimatives Ziel. Er will uns von Gott wegbringen. Und wir müssen dieser Lüge widerstehen im Glauben. Wir müssen Gottes Verheißung dagegen halten und ihr Vertrauen. Gott ist verlässlich. Gott ist die vertrauenswürdigste Person im ganzen Universum. Und er ist besorgt um dich. Gibt die Geschichte von einem Mann, der sich immer wahnsinnig viel Sorgen gemacht hat, aber dann eines Tages hat ihn sein Freund getroffen und er war so fröhlich und der hat ihn gefragt, hey, was ist passiert? Er hat gedacht, hey, eine geniale Geschichte hier. Ich habe jemanden angestellt, der sich für mich Sorgen macht. Ich habe ihm versprochen, ihm 10.000 Euro im Monat zu bezahlen dafür, dass er sich für mich Sorgen macht. Und sagt der Freund, aber du hast doch gar nicht 10.000 Euro. Ja, aber das ist sein Problem. Gib deine Sorgen, Jesus. Er ist besorgt für dich. Ganz gratis. Er ist besorgt für dich. Und so, wenn du mit Jesus über deine Probleme sprichst, ändere doch einfach mal das Personalpronomen, also das persönliche Fürwort. Statt dass du sagst, Jesus, ich habe ein Problem, sag ihm doch einfach, Jesus, wir haben ein Problem. Oder Jesus, du hast ein Problem. Und dann lass es in seiner Hand. Das ändert die Perspektive, oder? Und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. Wow, das ist ganz schön viel. Vor allem, wenn da eine Dürre ist, trotz der Dürre. Also auch seine Sorge, wegen der er nach Ägypten gehen wollte, war unbegründet. Gott hat sein Wort gehalten. Er hat Isaak gesegnet. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Und er hatte Schafherden und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Da beneideten ihn die Philister. Davon können alle erfolgreichen Unternehmer ein Lied singen. Neid. Neid ist so eine der niedrigsten und bösesten Impulse, die wir im Herzen von uns Menschen finden. Neid. Ich bin unzufrieden, weil ein anderer gesegnet ist. Ich versuche ihm vielleicht sogar Böses zu tun, nicht weil er mir irgendwas angetan hat, sondern einfach, weil es ihm gut geht. Und das ist eigentlich noch böser als Rachegedanken, oder? Und es darf keinen Platz haben im Herz eines Jesus-Nachfolgers. Wir haben so einen großzügigen und gnädigen und wohlwollenden Gott. Aber da beneideten ihn die Philister und alle Brunnen, die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham getragen hatten, die verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Also tun ihm Böses, einfach weil er gesegnet ist. Und Abimelech sagte zu Isaak, zieh weg von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak von dort weg und schlug sein Lager im Tal Gera auf und blieb dort. Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abrahams gegraben und die die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Und er gab ihnen dieselben Namen wie die Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Und die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser, mit fließendem Wasser, mit Quellwasser. Da stritten sich die Hirten von Gerar mit den Hirten Isaaks und sagten, uns gehört das Wasser. Da gab er dem Brunnen den Namen Esek, weil sie mit ihm gezankt hatten. Esek bedeutet so viel wie Zank. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, aber auch um den stritten sie sich. Da gab er ihm den Namen Sitna. Sitna bedeutet so viel wie Anfeindung. Und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen, und um den stritten sie sich nicht. Da gab er ihm den Namen Rechoboth und sagte, denn jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschafft und wir werden fruchtbar sein im Land. Rechoboth bedeutet so viel wie weiter Raum. Abraham war eher so ein konfrontativer Typ. Im Kapitel 21 haben wir gelesen, er stellte Abimelech zur Rede wegen der Wasserbrunnen. Isaak war eher so ein passiver, friedensliebender Mensch. Wenn es Stress gab, dann zog er lieber weiter und hat einen neuen Brunnen gegraben. Er gab lieber nach. Und oft ist das weise. Letztes Mal haben wir schon drüber gesprochen, Isaak war der Brunnengräber. Und der Herr hat ihm Erfolg gegeben. Und dadurch ist er ein Segen geworden für viele, selbst für seine Feinde. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham fürchte dich nicht. Haben wir ausgelassen, Vers 23, dann zog er von dort hinauf nach Beersheba. Also er wurde, können wir sagen, so von einem Problem nach dem anderen zurückgeführt an den Ort, wo sein Vater Abraham gewesen ist, ins verheißene Land nach Osten. Und oft benutzt Gott Schwierigkeiten in unserem Leben, um uns zurückzubringen, dort, wo er uns haben will, um uns nahe zu ihm zurückzubringen. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, fürchte dich nicht. Also von daher wissen wir, dass Isaak Angst hatte. Und der Gott wiederholt ihm hier, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren wegen meines Knechtes Abraham. Gott ist mit dir, keine Angst. Und er baute dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen. Und Abimelech kam zu ihm aus Gera mit seinem Freund Ahuzat und seinem Heerobersten Pichol. Da sagte Isaak zu ihnen, warum kommt er zu mir, da ihr mich doch hasst und mich von euch weggeschickt habt? Sie aber sagten, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Und wir haben uns gesagt, es soll ein Schwur zwischen uns sein, zwischen uns und dir. Wir wollen einen Bund mit dir schließen, dass du uns nichts Böses antust, so wie wir dich nicht angetastet haben und wie wir dir nur Gutes erwiesen und dich haben in Frieden ziehen lassen. Du bist nun mal ein Gesegneter des Herrn. Da machte er ihnen ein Mahl und sie aßen und tranken und sie standen früh am Morgen auf und schworen einer dem anderen. Dann entließ Isaak sie und sie gingen in Frieden von ihm fort. Und es geschah an jenem Tag, da kamen Isaaks Knechte und berichteten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten, und sagten zu ihm, wir haben Wasser gefunden. Und er nannte ihn Shibea, bedeutet so viel wie Schwur. Daher lautet der Name der Stadt Beersheba, Schwurbrunnen, bis auf diesen Tag. Und an diesem Ort haben sowohl Abraham als Isaak dem Abimelech geschworen. Also auch hier sehen wir wieder eine Parallele. Wahrscheinlich haben Isaaks Knechte den alten Brunnen wieder ausgegraben. Und Esau war 40 Jahre alt. Da nahm er Jehudit, die Tochter des Hethiters Beeri, zur Frau. Und Basemat, die Tochter des Hethiters Elon. Also zwei heidnische Frauen. Und sie waren ein Herzeleid für Isaak und Rebekka. Und davon können wahrscheinlich auch einige Eltern ein Lied davon singen, wenn ihre Töchter oder Söhne sich ungläubige Partner gesucht haben. Lass uns beten. Lieber Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du ein guter Gott bist. Und Vater, danke, dass wir aus Gnade leben dürfen. Danke, dass du versprochen hast, uns zu segnen, zu versorgen, anzunehmen. Nicht wegen dem, was wir tun oder getan haben, sondern wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und Vater, führ uns mehr in diese Freiheit hinein. Mach uns frei von jeder Gesetzlichkeit. Und füll uns mit deinem Heiligen Geist, Herr, damit wir deine Zeugen sein können, damit wir gute Vorbilder sein können. Vater, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft, wir brauchen dich dafür. Stärke uns, Papa, und begleite uns. Danke, dass du mit uns gehst, wenn wir jetzt von hier rausgehen und unser Missionsfeld betreten. Danke, dass du bei uns bist, alle Tage unseres Lebens, bis zur Vollendung dieses Zeitalters, bis wir ganz bei dir sind, in deiner Herrlichkeit. Das ist wunderbar.